Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es ist ein Thema, ein Disput, der fast im Wochentakt neuen Stoff erhält. Jüngst ging es um Roald Dahl, den britischen Schriftsteller, dessen Werke von diskriminierenden Begriffen gereinigt werden sollen. Empört hat ein Salman Rushdie darauf reagiert. Es geht hier klar um Cancel Culture, den neuen Blick auf Kunstwerke und die Künstlerinnen und Künstler, die sie geschaffen haben. Sind sie noch trag- und moralisch haltbar? Wir berichten hier in der Lesart regelmäßig darüber und stehen oft zwischen Baum und Borke. Ist das noch Aufklärung oder schlicht Zensur? Und auch deshalb sind wir gespannt auf dieses Buch, Canceln, ein notwendiger Streit. Und darin versammelt sind die Reflexionen von 13 Kulturschaffenden aus Literatur, Wissenschaft und Publizistik. Und mit zweien sind wir jetzt verbunden. In Wien mit dem Philosophen Konrad Paul Liesmann. Guten Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Und ebenfalls zugeschaltet ist Mithu Sanyal, die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Ihr Roman Identity hat sie bekannt gemacht. Willkommen, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Beginnen wir mit Ihnen, Frau Sanyal, und einem konkreten, vermeintlich glasklaren Beispiel. Sie schreiben über Ihr Verhältnis zu Enid Blyton, der britischen und ja erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorin wohl aller Zeiten. Sagen Sie uns kurz, auch mir und meiner Schwester, die wir als begeisterter Honey und Nanny und Dolly Leser mit Enid Blyton aufgewachsen sind in den 1960er Jahren, warum die Lady unter dem Cancel-Mikroskop mausetot ist.
Also erstmal ist sie das ja überraschenderweise nicht. Und seit sie angefangen hat zu schreiben, haben sich Menschen darüber gestritten, dass sie rassistisch, sexistisch, klassistisch ist und noch viel mehr. Trotzdem haben diese Bücher auf mich, also auf mein Schreiben, eine wahnsinnige Auswirkung gehabt. Und ich finde, beides geht nebeneinander. Man kann Texte kritisieren und man kann trotzdem sagen, sie haben Bestand. Und deshalb finde ich die Debatte ja so toll, also dass wir im Moment Dinge auf den Tisch bringen, die wir früher so hinter verschlossenen Türen gemacht haben. Denn gecancelt wurde Enid Blyton 50 Jahre lang.
Sie halten, Frau Sanyal, in dem Essay die Autorin für sich hoch, auch in solchen Ehren schreiben, dass ohne Enid Blyton sie gar keine Schriftstellerin geworden wären. Und eine Passage von Ihnen habe ich mir sofort notiert. Da schreiben Sie, auch ich las, als hinge mein Leben davon ab, Enid Blyton und damit Bücher, in denen Menschen, die aussahen wie ich, gefährliche oder lächerliche Ausländer waren und auch sonst allen orientalistischen Klischees entsprachen. Und jetzt kommt's aber. Es war aber nicht so, dass ich das damals nicht bemerkte. Da habe ich gesagt, aha, also die kleine MeToo hat das schon gemerkt. Wie haben Sie denn drauf reagiert?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles bemerkt habe. Den Klassismus zum Beispiel habe ich komplett übersehen. Ich habe mich nur gewundert, dass wir keine Köchin haben. Irgendwie so komisch, haben meine Eltern vergessen einzustellen. Aber also dieser krude Rassismus darin ist mir damals natürlich aufgefallen. Also das ist ja wirklich, also sobald jemand anders aussah, lachen alle. Und irgendwie, wer könnte der Verdächtige sein? XY, weil ist ja Ausländer. Das reichte immer als Begründung dafür. Das können Kinder schon mitbekommen. Ich weiß auch bei Pippi Langstrumpf, also Pippi in Takatukaland war das Buch, was ich nur einmal gelesen habe und danach nie wieder.
Aber Frau Sanyal, wie haben Sie dabei genau darauf reagiert? Haben Sie dann gedacht, ach, das ist aber gemein, wie sie das schreibt, aber egal?
Naja, es gab ja keine Alternative. Es war ja eben nicht so, dass der Rest der Kinderliteratur total toll und divers und anders gewesen wäre, sondern es war halt, so war die Welt. Ich habe mich darüber geärgert. Ich fand es schmerzhaft, aber es gab ja sowieso keine Alternative. Also irgendwie, und das ist die andere Sache. Also ich habe sehr, sehr früh gelernt, so ist es und man muss es wahrnehmen und trotzdem weiterlesen.
Konrad Paul Liesmann ist ebenfalls bei uns und in Ihrem Text, Herr Liesmann, argumentieren Sie grundsätzlicher, führen auch etliche Beispiele an, etwa die Kontroverse um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb«. Sie sehen darin einen Angriff auf die Idee der Kultur überhaupt. Welche Idee von Kultur meinen Sie hier?
Ja, ich denke, es geht ja nicht darum, dass man nicht bestimmten kulturellen Erzeugnissen, Romanen, Texten, Kinderbüchern, Theaterstücken, Symphonien, was auch immer, Opern, dass man da nicht eine kritische Haltung dagegen haben soll. Ganz im Gegenteil, die Kulturkritik, die Kunstkritik gehört zur Geschichte der Kunst. Es geht auch nicht darum, dass man nicht Vorurteile rassistischer, sexistischer, klassistischer Art, wie das heute heißt, die in Texten der Vergangenheit drinstecken mögen, dass man man die nicht freilegt und kritisch beäugt, sondern es geht darum, dass wir den Trend beobachten, dass man sich eben gerade nicht mehr mit diesen inkriminierten Werken auseinandersetzen möchte, sondern sie entweder umschreiben möchte, sodass wir alle Anstößigkeit und damit auch Reflexionsbedürftigkeit und Kritikbedürftigkeit verlieren, oder dass man sie eben tatsächlich canceln möchte, das heißt einfach wegstreichen möchte, aus dem Katalog nehmen möchte, aus dem Handel nehmen möchte. Und die Kriterien dafür sind die Kriterien unserer aktuellen, gerade momentan existierenden Moral, die wir aus Gründen einer Überheblichkeit, die ich schlechterdings nicht nachvollziehen kann, für die beste Moral aller Zeiten halten und uns deshalb auch für legitim halten, alle anderen Werke sowohl anderen Orts als auch aus anderen Zeiten dieser Moral zu unterwerfen. Und das ist insoweit auch ein Angriff auf die Idee von Kultur, weil Kultur ja gerade dieses Spannungsfeld von Ästhetik und Moral immer durchexerziert hat, immer für Anstoß gesorgt hat. Schon die Tragödien des Sophokles haben wir die alten Griechen nicht nur in guter Laune zurückgelassen. Das heißt also, gerade wenn man dieses Spannungsfeld wegnimmt und wenn man jetzt ästhetische Erzeugnisse tatsächlich nur auf die Frage reduziert, welche Hautfarbe hat der Autor, wie schaut seine Vorgeschichte aus, wie schauen seine sexuellen Präferenzen aus und genügt unseren moralischen Ansprüchen, dann haben wir tatsächlich ein Problem, finde ich. Ein Anlass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für dieses Buch Canceln, ein notwendiger Streit, war ja der Fall des Autors Blake Bailey, der eine Biografie über den großen amerikanischen Schriftsteller Philip Roth geschrieben hat, die in Amerika aus dem Handel gezogen wurde, also gecancelt wurde, weil man eben Blake Bailey, diesem Autor, gewisse sexuelle Verfehlungen nachweisen konnte. Das heißt, wir gehen davon aus, es gibt eine derart enge Verbindung von Werk und Mensch, dass jede menschliche Schwäche sofort die Lektüre, das kann dann noch so eine brillante Biografie sein, die Lektüre oder die Auseinandersetzung damit unmöglich macht. In Deutschland kann dieses Buch jetzt in einer Übersetzung erscheinen, aber eben dieser Streit, wie man mit solchen Dokumenten umgeht, läuft weiter.
Ich möchte mit Ihnen beiden noch ein konkretes literarisches Beispiel diskutieren, das Sie, Frau Sanyal, in einer Fußnote zu Ihrem Text anführen. Da geht es nämlich um Mark Twains Huckleberry Finn. Das sei ein schwierigerer Fall, schreiben Sie, weil hier also die rassistische Herabwürdigung vom schwarzen Sklaven Jim eine zentrale Funktion in der Erzählung erfüllen würde. Was heißt denn das in der Konsequenz, also wenn ich jetzt auch an die Aussagen von Herrn Liesmann denke, dass das Buch eigentlich nicht mehr zu verändern und dann zu retten ist? Dann heißt das, man kann sich nur noch entscheiden, lese ich es oder lese ich es nicht?
Natürlich nicht. Also es geht ja darum, dass gerade bei Kinderliteratur, finde ich, es tatsächlich angemessen zu überlegen, welche Begriffe sind eventuell veraltet und wir werden sie nicht mehr heute in dieser Form verwenden wollen. Wie zum Beispiel das N-Wort in Pippi Langstrumpf. Das greift nicht in die Geschichte ein, das verändert nichts. Ich fände es wichtig, ein Nachwort zu schreiben, in dem Kinder das auch erfahren. Ich hätte als Kind dieses Nachwort gelesen. Wenn wir dann über Erwachsenenliteratur reden, dann ändern sich da auch die Parameter natürlich. Aber genau. Aber das geht natürlich nur, wenn es halt die Geschichte nicht verändert. Also bei Ihnen Bleiten gibt es ganz viele Formen, wo ganz viele Beispiele, die ich angeführt habe, wo sie einfach die Geschichten umgeschrieben haben. Ich dachte, ja, aber dann schreibt doch direkt neue Bücher. Das ist ja Quatsch. Und genauso ist es halt mit dem N-Wort in Huckleberry Finn. Das kann man nicht verändern, weil man damit die Geschichte verändert, weil es ein zentraler Bestandteil ist. Oder bei James Baldwin, ich habe mich lange, lange mit Miriam Mandelkopf mit der Übersetzung von James Baldwin über also genau diese Frage unterhalten. Wie übersetzt sie das N-Wort? Und manchmal kann man es als schwarz übersetzen, manchmal muss das N-Wort dahin. Und das sind einfach andere Debatten. Und da müssen wir müssen damit leben, also dass wir keine perfekten Lösungen finden. Gleichzeitig ist es aber so, ich fand es ganz toll, dass Herr Liesmann eben irgendwie über die klassische Antike gesprochen hat. Natürlich gab es immer schon diese Probleme und auch in der klassischen Antike. Also ich meine, Sokrates ist dafür umgebracht worden, dass ihm gesagt wurde, du irgendwie verdirbst die Jugend, der muss dafür den Schierlingsbecher. Also der ist nicht nur gecancelt worden, seine Bücher, sondern er als Mensch, als physische Anwesenheit ist gecancelt worden. Also wir haben diese Debatten die begleiten uns, seit wir wahrscheinlich Kunst und Kultur machen. Also, und ich glaube, was ich so wunderbar an der momentanen Situation finde, ist, es ist am Tisch. Während wir früher hinter verschlossenen Türen, da haben Verlage Dinge verändert. Also Ine Pleiten ist umgeschrieben worden. Hanni und Nanni nebenbei ist überhaupt nicht von Ine Pleiten geschrieben. Der größte Teil der Bücher, die sie gelesen haben, sind deutsche Autoren und Autorinnen, die diese Bücher geschrieben haben. Aber, und das ist das Tolle, dass wir jetzt als Gesellschaft drüber reden und das, was tragisch ist, wir haben keine Alternative. Wir wissen nur, das ist gut, das behalten wir, das ist schlecht, also möchten wir, dass es aus der Welt verschwindet. Und wir brauchen ein Drittes. Wir brauchen zu sagen, uns stört etwas an diesen Texten, wie können wir in einen anderen Umgang damit gehen, der nicht einfach alles toll ist, ja Kultur, oder irgendwie canceln, weg damit ist.
Ja, aber was spricht eigentlich dagegen, diese Texte so zu belassen, wie sie sind? Nehmen wir mal den Fall der Kinderbücher aus, da kann man differenziert darüber diskutieren. Man kann auch sagen, wenn Kinderbücher aus vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten unseren gegenwärtigen pädagogischen Ansprüchen nicht entsprechen, dann sollen es die Kinder halt nicht lesen, sondern das lesen, pädagogisch versierte machen. Aber wenn diese Bücher so wichtig sind, ja, dass sie unglaublich viel auch Kindern geben, also ich habe Enid Blyton auch gelesen, mir haben sie nicht gefallen, als Kind. Ich war damals fanatischer Karl-May-Leser und habe dort sehr viel gelernt. Da kann man dieselbe Debatte führen. Aber was spricht denn dagegen, diese Texte so zu belassen, wie sie sind, und dort, wo wir heute aus guten Gründen vorsichtig sind, kritisch sind, vielleicht auch schockiert sind, das tatsächlich in Anmerkungen, in kritischen Nachworten zu vermerken. Und je mehr diese Bücher für Erwachsene auch gedacht sind und sehr viele Kinderbuchklassiker waren ja ursprünglich Erwachsenenbücher. Das gilt auch für die Bücher von Mark Twain, das gilt für die Bücher von Stevenson. Je mehr das tatsächlich dann Erwachsenenbücher sind, umso so klarer ist es doch, das einfach in entsprechenden kritischen Editionen zu publizieren. Und da verstehe ich diese Debatte überhaupt nicht, außer man möchte nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene entmündigen und bevormunden. Und das ist, glaube ich, schon ein Zug, den wir heute spüren. Also wenn ich als Erwachsener keinen James-Bond-Roman mehr so lesen kann, wie er von Fleming geschrieben wurde, sondern ich muss hier bevormundet werden, weil man mir nicht zutraut zu wissen, wie die geistige Verfasstheit eines Menschen in den 60er Jahren gewesen war, dann fühle ich mich also tatsächlich beleidigt von dieser Kultur, die angeblich niemanden beleidigen wollen.
Wahrscheinlich bin ich einfach nicht kontrovers genug. Ich bin ja immer für kontextualisieren und nicht umschreiben. Aber was ich halt wunderbar an der Debatte finde, ist tatsächlich, dass wir inzwischen Texte lesen und überrascht sind und denken, Hossa, das geht ja so nicht. Und irgendwie Texte, die wir vor 10 Jahren noch gelesen haben und diese Irritation nicht gespürt haben. Und das hat diese Debatte geschafft und dafür bin ich ihr dankbar. Also hier verändern sich gerade kulturelle Sensibilitäten. Und ich finde es so toll, dass wir es an Literatur machen. Also ich meine, Werbung ist ja viel allgegenwärtiger und irgendwie an vielen Punkten wahrscheinlich viel, wie soll ich sagen, istischer, also sexistischer, was auch immer, irgendwie klassistischer und alles Mögliche. Und trotzdem ist aber Literatur das Kulturgut, bei dem wir das Gefühl haben, hat einen so großen Einfluss auf uns. Und es hat es ja auch.
Ich danke Ihnen jetzt beiden, Konrad Paul Liesmann und Mithu Sanyal, für dieses für diese Kontroverse, für diese Debatte. Wir werden sie bestimmt in dem einen oder anderen Zusammenhang fortführen. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur in Beiden. Auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Canceln, ein notwendiger Streit, mit den Texten von Konrad Paul Liesmann und Mithu Sanyal und 11 anderen Autorinnen und Autoren. Ab heute ist es im Handel erschienen, im Hansa Verlag mit 224 Seiten für 22 Euro.